Ja, guten Morgen, hört man mich ja. Ja, schön, den Gottesdienst so mitzuerleben und zu empfangen, was Gott vorbereitet hat, darauf einzugehen und dann das Leben auszufüllen mit seiner Liebe. Und das ist doch besser, als zu Hause zu sitzen. Meine Meinung. Was gibt es Besseres, als hierher zu kommen? Wir sind letzte Woche Samstag wiedergekommen aus Holland. Wir waren auf einer Segeltour. Auf dem Eiselmeer im Wannensee. Ich habe die Segeltouren 20 Jahre lang vorbereitet, begleitet und ausgeführt. Und wir sind jetzt eingeladen worden, um sonst mitzumachen als Geschenk, wo ich das jahrelang gemacht habe. Und das ist ein 41 Meter langes Schiff. Das ist der Clipper D-Grad. Und 32 Leute waren an Bord. Ein Skipper, ein Mat und 32 Teilnehmer. Ich weiß nicht, ob euch das vorstellen könnt, so ein Segelschiff, 41 Meter lang, 10 Meter breit. Und dann 32 Leute zusammen, eine große Lobby, wo wir Seminare machen konnten und enge kleine Kajüten. Unsere Kajüte von mir und meiner Frau war die kleinste an Bord. Wahrscheinlich, weil wir nicht bezahlt hatten. Wahrscheinlich, weil die sagten, oh ja, die nehmen wir dahin. Und 1,5 Meter breit, ein zweistockiges Bett, eine Leiter, auf die man nicht hochkam. Ich habe mir also einen Stuhl hinstellen müssen, einen Stuhl hochgekrabbelt und dann mit einem Hops hoch rein. Und ich musste ein paar Mal nachts raus. Ne? Das war eine richtig sportliche Höchstleistung, das zu vollbringen. Aber was mich am meisten beeindruckt und fasziniert hatte, war das Miteinander an Bord. Wir waren 32 Leute aus ganz Deutschland, Holland und Belgien. Und ich habe das ja jahrelang geleitet. Das heißt, für mich war früher klar, ich mache das, ich ziehe meinen Stiefel durch. Aber jetzt war ich Teilnehmer. Und andere meinten, die haben den Hut auf und ich musste lernen, mich zurückzuhalten. Meine Frau hat mich oft ermahnt, hör auf Knut, sei ruhig, du bist ja nicht der Leiter. Okay, alles klar. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass wir miteinander klarkommen, dass der eine abgeben muss, der andere muss nehmen. Der eine muss wachsen, der andere muss kleiner werden. Wir müssen lernen, miteinander klarzukommen. Da kann nicht einer seinen Stiefel durchziehen, weil er meint, oh, das ist jetzt vom Herrn, das machen wir. Wir müssen lernen, miteinander klarzukommen. Wir müssen lernen, aufeinander Rücksicht zu haben und den anderen höher achten als uns selbst. Das war das, was ich aus der Segeltour gelernt habe. Und das hat mich wirklich, ich war zwar fix und fertig, als ich zu Hause kam, weil es auch anstrengend war, Holland hin und zurück und dann die Segeltour, aber es war sehr schön. Ich weiß nicht, ob er das Meer liebt, ich liebe das Meer. Meine Predigt für heute habe ich lange vorbereitet. Ich weiß nicht, ob das gut für euch ist. Ich möchte euch heute ein bisschen herausfordern. Wir haben ja schon viel gehört heute. Und wer kennt diesen Herrn? Wer hat den schon mal gesehen? Erzähl. Das Bild hier vorne, ne? Und das? Auch das Bild hier vorne. Was ist das? Äthiopien, das ist eine Kirche, die damals von einem der ersten Apostel gegründet worden ist. Warum zeige ich euch das? Wir wohnen hier in einem Haus für den Verein für Flüchtlingshilfe. Flüchtlinge. Wir geben Leuten aus anderen Ländern ein Zuhause. Leute, die aus anderen Nationen kommen, kommen hier zusammen, um hier heil zu werden. Die kommen aus Verfolgung, aus Mord, aus Totschlag, aus ökonomischen Widersachungen. Und die kommen hierher und werden hier eins. Sie werden mit uns eins. Ihr habt da vorne das Bild gesehen, ja? Von Virginia. Ich wusste gar nicht, dass das mitbringt. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe und verschiedene Nationen. Wir haben Afrikaner unter uns, wir haben Italiener unter uns, wir haben Halbitaliener unter uns und noch andere Nationen. Unser Nachbar ist Kroate, der andere Nachbar ist Afrikaner, gegenüber wohnt Italiener. Deutschland verändert sich. Wie gehen wir damit um? Ich bin mal durch Wolfsburg gegangen, war erstaunt, wie viele Leute aus verschiedenen Nationen hier zusammen sind. Ich habe ganz ehrlich, ich habe gedacht, bin ich hier eigentlich noch in Deutschland? Aber warum ist das gut für uns? Migration ist die Bewegung von Menschen von einem Ort zum anderen, um sich an einem neuen Ort niederzulassen. Die Migration kann freiwillig oder unfreiwillig sein und aus einer Vielzahl von Gründen erfolgen oder unter anderem aus wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Motiven. Leute kommen zu uns und bleiben hier. Viele Türken sind gekommen als Gastarbeiter und jetzt haben wir Klein Istanbul in Wolfsburg. Warum? Weil sie hier ihre Kultur mitgebracht haben, weil sie hier sich zu Hause fühlen, weil sie gerne hier bleiben wollen. Wenn ich in einem Land leben würde, ich sage es ganz ehrlich, wo es mir finanziell nicht gut geht, wo meine Familie am knappsten ist und im Nachbarland blüht der Wohlstand, was würde ich denn machen? Was würden wir denn machen? Wir würden uns auf die Füße machen und ins andere Land gehen. Hundertprozentig. Und wenn die Grenzen zumachen, weil sie uns nicht haben wollen, also ich habe damit ein Problem. Warum kommen Flüchtlinge nach Deutschland? Flüchtlinge fliehen vor Krieg, Verfolgung und Gewalt. Sie suchen Schutz und Sicherheit, um ein Leben in Frieden und ohne Todesangst leben zu können. Deswegen machen sie Jahr für Jahr auf eine Reise, auf eine gefährliche Reise von einem anderen Kontinent. Wir hören das alle in Nachrichten. Wieder ein Flüchtlingsboot untergegangen, wieder Menschen gestorben, die wirklich auch das letzte Ersparnis gegeben haben, um hier nach Deutschland zu kommen. Und dann gibt es hier in Deutschland Politiker, nee. Wir haben genug. Deutschland den Deutschen. America first. Deutschland. Ich finde das beschämend. Warum? Weil wir haben einen Herrn, der hat uns herausgeholt aus allen Nationen, aus aller Welt und hat uns gesetzt in sein Reich, in die Gemeinde. Und wir müssen lernen, mit Sizilianern klarzukommen, mit Halbsizilianern. Wir müssen lernen, mit Türken klarzukommen. Okay, ich mache mal weiter. Ich hoffe, ich überfordere euch nicht. Auf den Spuren von Migration in Wolfsburg. Wie viele Migranten leben in Wolfsburg? Es gibt Immigranten, das sind die, die gehen. Und es gibt Migranten, das sind die, die kommen. Wie viele Migranten leben in Wolfsburg? Habt ihr euch mal Gedanken gemacht? Nicht? Ihr werdet erstaunt sein. Es sind 151 Nationen, allein in Wolfsburg. Menschen aus 151 Nationen haben einen Migrationshintergrund. Von den rund 125.400 Einwohnern Wolfsburg haben 48.600 eine Zuwanderungsgeschichte. Das sind mehr als ein Drittel. 38,76% von den Mitbürgern unter uns sind aus anderen Nationen. Sind hierher gekommen, weil sie meinen, dass Gott ihnen hilft oder weil sie ihr Hilfe suchen. Und was machen wir? Angela Merkel hat das gesagt. Wir schaffen das. Natürlich ist es eine Herausforderung, Menschen aufzunehmen. Natürlich muss ich vielleicht meinen Gürtel enger schneiden. Und ich möchte jetzt auch nicht politisch werden, das liegt mir echt fern. Mir geht es um das Reich Gottes. Wie sieht Gott das Ganze? Wenn die Kirche sich bemüht, diejenigen aufzunehmen, die als Außenseiter betrachtet werden können, weiß sie selbst, dass sie ebenfalls ein Außenseiter ist. Ein Pilger in einem fernen Land. Wir haben keine bleibende Stadt. Eine zukünftige suchen wir. Eine zukünftige in den Himmel. Und das ist egal, ob du Deutscher bist oder Afghane. Ob du Neapolitaner bist oder Sizilianer oder aus Norwegen kommst oder Schweden. Das ist dann total egal. Oben gibt es nur diejenigen, die sich für Jesus entschieden haben und die mit ihm eine Ewigkeit leben. Und dann ist vielleicht dein Nachbar aus Absurdistan, was weiß ich woher. Aber er ist nicht wiedergeboren, er hat sich für Jesus entschieden. Und welche Chance für uns als Deutsche, diesen Nationen zu begegnen und diesen Nationen eine Tür aufzumachen und ihnen mit dem Evangelium zu begegnen. Welch eine Chance. Wenn die Kirche also ein Gast hier ist und der seine endgültige Bestimmung noch nicht gefunden hat, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit Migranten um? Wie gehen wir mit Menschen um aus anderen Nationen? Institut für Weltkirche und Missionen. Aber was sagt die Bibel zu Migration? Was meint ihr, was die Bibel zu Migration sagt? Was meint ihr? Gibt es da eine Bibelstelle? Wenn ein Fremder sich bei dir aufhält in eurem Lande, so sollt ihr ihn nicht bedrücken. Ihr sollt ihn annehmen und ihm Gutes tun. Wie ein Einheimischer unter euch soll auch der Fremde sein, der sich bei euch aufhält. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Hebräisch, Ahab, Zuneigung haben für ihn. Ihn nicht ablehnen oder nicht wohlwollend ihm gegenüber sein. Denn Fremde seid ihr gewesen in Ägypten. Das ist in erster Linie für Juden geschrieben, wie sie mit ihren Fremden umgehen. Ich bin der Herr, und da kommt das Wasser, ich bin der Herr, euer Gott. Dankeschön. Bevor es hier wieder runter fließt. Danke. Wenn ein Fremder sich bei euch auffällt und das Passa mit dem Herrn feiern will, also das Abendmahl in unserem Fall, so wird alles Männliche bei ihm beschnitten. Er ordnet sich also unter die Religion, die in dem Land herrscht. Und er komme herzu, um es zu feiern. Und er soll sein wie ein Einheimischer unter euch. Wenn ein Ausländer sich bekehrt, gehört es, wie ich, wie jeder andere auch, er gehört zu uns als Deutsche. Einerlei Gesetz sei dem Einheimischen und dem Fremdling, der unter euch wohnt. Alle anders, aber alle gleich. Was die Versammlung betrifft, so sei einerlei Satzung für euch und den Fremden, der sich bei euch aufhält. Eine ewige Satzung bei euren Geschlechtern. Wie ihr, so soll der Fremde auch sein vor dem Herrn. Was macht das mit uns gemein, diese Bibelverse und Schriftstellen? Wie gehen wir damit um? Was bedeutet das für uns? Also ich muss sagen, ich schäme mich oft, wie ich meine, als Deutscher, der akkurat ist und sauber ist und ordentlich ist, und dann die Italiener in der Nachbarschaft hören. Und ich denke, oh, die müssen mal ruhig sein, die müssen mal auf andere Rücksicht nehmen. Und der Kroate nimmt mir, ich gehe wieder zum Sport. Ich schäme mich manchmal, wie ich bin. Anstatt ihnen so zu begegnen, wie Jesus ihnen begegnet. Wertfrei, wertfrei, wertfrei. Und dankbar, dass ich ihnen begegnen darf. Dass ich mein Leben mit ihnen teilen darf. Dass ich sie annehmen darf, wie Jesus mich angenommen hat. Und das hat ihnen einiges gekostet. Wie ihr, so soll auch der Fremde sein, vor dem Herrn. Jesus spricht, geht hin in alle Welt und lehrt alle Völker. Wir sollen in alle Welt gehen. Das ist ein Auftrag. Vater, ich bitte dich, dass sie für die beten, dass sie um Mitarbeiter in der Ernte beten. Und das da geht hin. Mitten als Lämmer unter die Wölfe. Und da wird dir aber das Fell über die Ohren gezogen als Lamm. Da bist du nicht derjenige, der, ich komme im Namen des Herrn und alles hört auf mein Kommando. Da musst du manchmal ganz schön dich dick ducken, ne? Und als Christ sowieso. Und taufst du im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Darum geht hin und lehrt alle Völker. Und wenn wir nicht gehen, dann kommen die Völker zu uns. Schon mal gefragt, warum die Völker alle zu uns kommen, als Deutschland. Wir haben einmal die ganze Welt erobern wollen. Wir haben einmal gesagt, wir Deutschen, aus uns werden Nationen entstehen, wir werden das alles machen. Und sind fürchterlich gescheitert. Fürchterlich. Und jetzt kommen die ganzen Völker zu uns. Und ich weiß nicht, wie wir das gewuppt kriegen. Wir haben eine neue Regierung, wie wir damit umgehen. Aber ich weiß, dass mein Herz für diese Völker brennt. Und mein Wunsch ist, dass sie sich bekehren. Dass sie sich wirklich bekehren, dass sie hier eigentlich nur eine neue Heimat, sondern eine ewige Heimat finden. Dass sie von hier aus eine neue Gesinnung bekommen. Und dann können sie zurückgehen in ihre Heimatnation. Und dann können sie sagen, was mit ihnen passiert ist. Dann können sie Zeugnis sein in Afghanistan, in Pakistan, in China, was weiß ich wo, noch alle möglichen Religionen herrschen. Aber sie finden hier bei uns ein neues Zuhause. Und was machen wir? Wir lassen sie rein. Und geben ihnen ein Zuhause. Die Menschen kamen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern. Alle Nationen, Stämme und Völker. Und Sprachen. Alle Welt war zu hören. Sie standen vor dem Thron Gottes und vor dem Lamm. Alle Nationen, alle Sprachen, alle Völker. Und ich glaube, dass Gott wirklich möchte, das meine ich ganz sicher, dass wir es hier schon lernen, mit diesen Nationen umzugehen. Und ich denke, wir schaffen das mit Gottes Hilfe. Ich hoffe nicht, dass jetzt einer von irgendeiner Partei kommt und sagt, was du da gepredigt hast, das ist Unsinn. Wir müssen unsere Grenzen sicher machen. Wir haben wenig, wir müssen uns verteidigen. Ich weiß es nicht, ne? Aber ich mache mein Herz auf für die Nationen. Aus allen Nationen, Stämmen, Völkern, allen Sprachen der Welt. Überall her kamen sie. Und sie kommen schon jetzt. Deshalb denkt daran, dass ihr früher zu den Völkern gehörtet, die von den Juden als Unbeschnittene genannt wurden. Wir waren früher einmal selbst Ausländer, obwohl sie selbst, die Juden, nur äußerlich beschnitten waren. Ihr wart damals von Christus getrennt und vom Bürgerrecht Israels ausgeschlossen. Wir waren nicht immer Christen, auch Deutschland nicht. Wir waren nicht immer gut. Die Bündnisse Gottes und die damit verbundenen Zusagen waren uns fremd. Und dann sind Leute von außerhalb gekommen. Apostel Paulus, Petrus, Leute, die wirklich auf Gottes Stimme gehört haben und Gott hat sie geschickt. Das wird meine nächste Predigt sein, Cornelius. Dass Gott zuerst zu Cornelius gesprochen hat, das war ein römischer Hauptmann, und gesagt hat, geh da und dahin nach Joppe. Und Petrus hat gebetet. Die Israelis haben nach Christus gar nicht unter den Nichtjuden missioniert. Haben sie gar nicht gemacht. Die haben nur unter den Juden missioniert. Und was machen wir? Wie gehen wir damit um? Tut mir leid, wenn die Predigt heute ein bisschen, sag ich mal, herausfordernd ist. Ihr hattet keine Hoffnung und lebtet ohne Gott in der Welt. Das ist mein Leben, wie ich früher gelebt habe. Und das ist das Leben aller Menschen, die Jesus nicht kennen. Sie leben ohne Gott und haben keine Ahnung, was sie verpassen. Sie wissen gar nicht, was Gutes auf sie wartet. Ich will nicht sagen, dass ich keine Probleme mehr habe. Ich will nicht sagen, dass 100% alles in Ordnung ist. Aber ich weiß, ich habe jemanden, der mich liebt und der dafür sorgt, dass alles in Ordnung kommt. Obwohl ich als Mensch oft viel falsch mache. Also ich möchte mich da nicht ausschließen. Ich bin nicht so ohne. Doch jetzt seid ihr, die ihr damals fremd fernstehende wart, durch die Verbindung mit Christus, Jesus und durch sein Blut zu nahestehen geworden. Er hat uns erkauft durch sein Blut, hat uns in diesen Wasserfall aus Blut gestellt und wäscht uns rein. Wir sind herausgerufen aus aller Welt, herausgerufen, entschieden für Jesus und Gott macht uns neu. Und wir sollen viele, sagt die Bibel, mitbringen. Geht hin, geht hin. Wir können natürlich auch warten, dass die Leute zu uns kommen. Wir können ja Gottesdienst für Gottesdienst feiern und uns immer wieder selbst dienen. Immer wieder zusehen, dass unsere Seele geheilt wird. Das geht über Jahre so und dann kommt doch wieder was und dann muss wieder für mich gebetet werden. Aber Gott möchte das nicht. Er möchte, dass wir zusammenkommen und Gemeinschaft miteinander haben. Dass wir uns lieb haben und an Erkenntnis wachsen. Aber sollen wir das alleine machen? Sollen wir warten, bis die Leute kommen und gehört haben, oh, da finden Gott, dass die Stadt, da muss ich jetzt hinkommen. Das kann passieren, dass Gott das macht. Wäre ich froh von. Aber unsere Aufgabe ist, zu den Nationen zu gehen. Geht hin in alle Welt. Ich weiß, dass es nicht einfach ist. Und ich weiß, wovon ich spreche. Denn er selbst ist unser Friede. Er hat aus beiden, in Fern und Nahen, eine Einheit gemacht. Und durch sein Sterben die Mauern der Feindschaft niedergebrochen. Demnach seid ihr jetzt nicht mehr Fremdlinge und Beisassen, also geduldete Ausländer, oder zugelassene Fremdlinge, sondern seid Vollbürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen. Warum treffen wir uns hier? Warum? Warum sollen wir uns hier treffen? Weil wir aus dem Alltag heraus, aus den Dingen, die uns immer wieder beschäftigen, kommen sollen in das Wohnzimmer Gottes und einen Tag mit ihm feiern sollen. Seine Gemeinschaft erleben. Wie er wirkt und er wirkt, wie er will. Er lässt sich von keinem Menschen was vorschreiben. Ich habe heute Morgen echt überlegt, ob ich predige, weil es waren ja so viele Beiträge, wo ich gesagt habe, na gut, dann eben nicht, brauche nicht predigen. Es ist doch jetzt so gekommen. Aber Gott möchte mit uns Gemeinschaft haben. Er möchte kommen, er neigt sich herab zu uns und zeigt sich uns in unserem Herzen. Und was machen wir? Wir sagen ja. Und nehmen das, was er uns schenkt, mit frohem Herzen an. Was gibt es Besseres? Was gibt es Sonstiges? Nichts auf der Welt. In der Bibel steht, und das glaube ich, dass wir alle einmal vor Gott stehen werden. Alle Menschen. Alle. Die Schafe und die Nicht-Schafe. Und wir werden den Schafen sagen, komm her in das Reich meines Vaters. Und wir werden zu den anderen sagen, hinweg mit euch, ich habe euch nie gekannt. Was für eine Überraschung muss das für Menschen sein, wenn sie feststellen, wow, ich habe mein Leben umsonst gelebt, für nichts gelebt. Finde ich, ich habe ein tolles Auto, ein tolles Haus, einen tollen Garten, eine tolle Frau, tralala, 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 ein ganzes Ding voll. Aber wofür habe ich gelebt? Wofür hat sich mein Leben gelohnt? Mein Leben soll sich lohnen auf dieser Erde. Es soll sich lohnen, dafür lebe ich. Und das ist mich manchmal einfach, manchmal überkommt mich dann auch, ja, das möchte ich noch haben und da könnte ich noch mal hin und da muss noch was gemacht werden. Das kenne ich auch. Aber letztendlich soll sich mein Leben lohnen. Ich will einmal vor Gott stehen und Gott soll mir sagen, gut gemacht. Ich würde mich nicht so bezeichnen, gut gemacht. Aber das möchte ich einmal hören, dass es sich gelohnt hat, dass ich gelebt habe. Ich habe einmal gebetet, habe vor Gott gesagt, Herr Jesus, ich möchte, dass mein Leben so wertvoll wie möglich für dich ist, hier auf der Erde. So wertvoll wie möglich. Da habe ich einen Eindruck gehabt, eine Bibelstelle, es war irgendwo im Alten Testament, nur die Bibelstelle. Ich habe nachgeguckt, das war das Gebet Salomons, als er gebetet, Herr, ich wünsche mir nicht viel. Ich wünsche mir wieder Reichtum. Ich wünsche, dass mein Leben zur Gerechtigkeit deines Reiches da ist. Für dich. Und was sagt Gott? Okay. Nee. Er sagt, weil du das gebetet hast, das. Deswegen werde ich dich segnen. Deswegen wirst du mehr haben als jeder andere. Aber du wirst mein Zeuge sein. Du wirst erkennen, dass ich dich liebe. Und was war Salomon? Er hat alles gehabt, aber allein die Sprüche, was er an Weisheit wiedergegeben hat. Warum? Weil Gottes Geist ihn dazu befähigt hat. Wir sind nichts von uns selber. Gut, ich kann gut zeichnen, ich kann auch gut Conga spielen, singen kann ich momentan nicht. Aber wer bin ich schon? Wenn ich was bin oder sein darf, dann hoffe ich und weiß, dass Gottes Geist herabkommt auf mich und mich befähigt, Dinge zu tun. Und das ist tausendmal besser, als wenn ich meine eigenen Dinge machen würde. Ich bin froh, dass die Welt nicht auf Knut Adler hört. Aber ich bin froh, dass die Welt auf Jesus Christus hören soll. Und dass er mich letztendlich auch dazu gerufen hat, dass ich sein Reich verkündigen darf. Ist doch toll, oder? Was für ein Geschenk. Ihr seid auf dem Fundament der Propheten und Apostel aufgebaut und Jesus ist unser Eckstein. Was macht ein Eckstein mit einem Haus? Wozu ist ein Eckstein da? Oh, ich halte wieder einen Monolog, toll. Wozu ist ein Eckstein da? Was tragen? Das ist der erste Stein, der gesetzt wird. Der wichtigste Stein. An dem baut sich das ganze Haus auf. Und Jesus ist unser Eckstein. Durch ihn sind alle Bauteile fest miteinander verbunden, sodass durch ihn, unseren Herrn, ein einzigartiges Heiligtum entsteht. Wir bauen keine großen Schlösser oder tolle Häuser oder was weiß ich auch. Wir sind keine Gemeinde. Sollten wir auch nicht sein, wie einige Kirchen es gemacht haben und dann den Petersdom errichtet haben und dann den Ablass, Tetzel mit seinem Ablass umgeschickt haben, damit der Petersdom überschön wird. Tolles Gebäude. Ich war schon da. Es gibt viele tolle Gebäude. Aber es gibt einen Tempel, den baut nur Gott. Mit dir, mit dir, mit dir, mit dir, mit dir, mit jedem von uns. Wir sind Steine eines lebendigen Tempels. Und stell dir mal vor, du bist ein Ausländer, kommst aus irgendeinem Land, dir geht schlecht, du hast nichts zu essen, oh, was mache ich denn bloß? Ich habe gehört, Deutschland soll gut sein, okay, ich habe noch ein bisschen Geld, ich gebe das für den Schleuser, ich fahre rüber nach Deutschland, komme unter lebensgefährlichen Umständen an und dann bist du hier und dann bekehrst du dich. Weil du hier das Evangelium hörst. In anderen Ländern kannst du das Evangelium nicht hören. Selbst in Italien ist es schwierig, das Evangelium in seiner reinen Form zu hören. Und bekehrst dich hier. Was machst du dann? Oh ja, jetzt bleib hier. Du wirst doch mit Sicherheit irgendwann von Gott den Wunsch kriegen, ich will mein Volk erreichen, ich gehe zurück. Und wenn du dich bekehrt hast und du dein Zeugnis hast, wie viel mehr wirst du andere erreichen? Wie viel mehr? Wie aber sollen die Menschen, die zu Gott rufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie sollen sie rufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie sollen sie bekehren, wenn sie nichts von ihm gehört haben? Wie sollen sie das? Sie können es gar nicht. Da kann Gott kommen und sagen, hier bin ich. Er macht das manchmal. Manchmal kommt er zu Leuten, die haben nichts vom Evangelium gehört und haben trotzdem ein Erlebnis mit Gott, was sie dazu bringt, dass sie irgendwann mal entscheiden. Das war bei mir so. Aber wie sollen sie verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Ohne die Menschen auf der Straße damals in Braunschweig, die evangelisiert haben und das Wort Gottes verkündigt haben. Ich weiß nicht, ob ich bei Jesus gelandet wäre. Sie waren diejenigen, die mich abgeholt haben, obwohl ich schon mein Erlebnis mit Jesus hatte, die mich hereingeholt haben nach Hause und mir gezeigt haben, wo es mehr gibt, als ich bisher kannte. Als ich mich bekehrt habe, dachte ich, Schuppen sollen fliegen von meinen Augen. Ich habe das erstmal begriffen, was das für eine unsichtbare Welt um mich herum ist, dass es Millionen von Menschen gibt, die an Jesus glauben. Ich war nicht mehr alleine. Ich habe ein Zuhause gefunden. Wie geschrieben seht, wie lebt es in die Füße derer, die das Evangelium verkündigen. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. Und so bitten wir an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und da draußen warten Tausende von Leuten, die vielleicht nur darauf warten, dass jemand zu ihnen kommt. Ich möchte hier keinem Angst machen. Ich möchte auch keinen pushen. Ich möchte auch keinen fordern oder keinen sagen, jetzt alle raus und wir verkünden das Evangelium auf die Straße. Halleluja! Nein, das liegt mir fern. Weil ich glaube, dass Gott einen jeden Einzelnen auf seine Art beruft, wie er ist und wie er mit Menschen reden kann. Entweder auf der Arbeitsstelle und du brauchst dich nicht verbiegen und so komisch als Heiliger rüberkommen. Oh, ich habe heute Nacht geträumt, der Herr segne dich, komm her, ich will dich beten. Nein, eine ganz natürliche Art und Weise, die Menschen verstehen. Nicht wie die Zeugen Jehovas, die von Tür zu Tür reden. Kann ich mit ihm mal über das neue Königreich Gottes reden? Ist nicht schlecht, von Tür zu Tür zu gehen. Ich habe das auch schon gemacht. Aber was ist unsere Botschaft? Wer steht hinter uns? Ich glaube, dass jeder Einzelne von uns von Gott gelenkt und geleitet wird. Dass jeder Einzelne nicht über seine eigenen Fähigkeiten hinaus sich verausgaben muss. Ich glaube, dass jeder Einzelne weiß, wo und mit wem er reden kann, in einer richtigen Art und Weise, dass es auf gutes Land fällt. Ich habe ja schon mal gesehen, ich war Hilfsarbeiter in einer Firma und irgendwann, ich habe die Leute angepriecht, immer die Bibel und du musst Buße tun, die haben mich total verkackert. Bis Gott zu mir gesagt, hör auf. Für warum? Fang an, den Leuten Gutes zu tun. Sei für die Leute da. Sei für die Leute da. Und ich habe das erstmal begriffen, dass mein Leben als Hilfsarbeiter einen anderen Zweck hat, als eine Maschine zu putzen. Ich habe angefangen, für die Leute zu beten, habe ihnen Bilder gemalt, habe ihnen Geschichten, Gedichte geschrieben, tralala, tralala. Ich war für die Leute da. Und die haben mich dann als Betriebsratsvorsitzenden gewählt. Der kleine Hilfsarbeiter, Kelle Würsch, ne? Warum? Weil Gott mir die Möglichkeit gegeben hat, ihr Herz zu erreichen. Und wir haben ein Herz für Verlorene. Als Jesus die Verlorenen sah, als er mit den 12 in der einsamen Gegend fahren wurde, als er sie sah, hatte er Splantia. Wisst ihr, was Splantia ist? Ihm war kotzübel. Es ist das stärkste Wort für Mitgefühl. Splantia. Wenn dir kotzübel wirst, wenn du siehst, wie ein Lamm plötzlich von einem Wolf zerrissen wird. Das geht dir nahe und das ist Jesus nahegegangen. Und er hat gesagt, okay Leute, jetzt gar nicht. Und die hielt eine lange Predigt. Die hielt eine lange Predigt. Und die Jünger haben schon tausendmal gehört, jetzt hör dich auf, Meister. Ich habe zwar Hunger, aber ich sage, die haben Hunger. Und was Jesus gibt ihr, das ist wieder eine andere Predigt. Okay. Aber immerhin hat Gott uns gezeigt, durch seinen Sohn, wie wir sein sollen. Und da braucht jeder von uns Veränderung. Jeder. Und ich stelle mich an erster Stelle, weil ich weiß, wie ich bin. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Er kommt nicht und sagt hier, ich will euch versöhnen mit Gott. Warum nicht? Weil wir lernen sollen, miteinander umzugehen. Weil wir als Menschen eine Einheit bilden sollen. Stellt euch doch mal wirklich vor, jeder Mensch glaubt an Jesus Christus. Da kannst du Putin, Trump, kannst du eine Pfeife rauchen. Warum? Weil die Menschen dann lernen, miteinander klarzukommen. Weil sie nicht mehr hassen können, weil sie nicht mehr gegeneinander sein können, weil Jesus in ihnen wohnt. Und so viele ihn aufnahmen, den gab er Kraft, Gottes Kinder zu sein. Wir sind Gottes Kinder. Amen. So, ich bin auch gleich fertig. Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch eines Sinnes zu sein. Das sage ich nicht nur in Bezug auf die Ausländer, das sage ich auch in Bezug auf unsere Gemeinde. Gebe euch die Möglichkeit, eines Sinnes zu sein. Der Gott des Ausharrens, Das passiert nicht von heute auf morgen. Und der Gott des Trostes, der zu weiß zu trösten, alle Traurigen, die Witwen und Waisen an erster Stelle. Der Gott des Trostes. Damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Tobias hat heute Morgen gesagt, Lobpreis ist keine Darstellung meiner eigenen Fähigkeit. Gut, ich trommle gerne, mir macht das auch Spaß. Aber es geht nicht darum, wie gut ich trommeln kann. Oh, der Knut, der hat heute wieder getrommelt. Wahnsinn. Den holen wir uns. Das ist gar nicht Sinn und Zweck des Lobpreises. Manchmal höre ich auf, weil ich mich mehr auf Jesus konzentrieren möchte. Und Tobi hat das heute Morgen auch gemacht. Und die anderen auch. Virginia und Dings. Dass wir uns auf Jesus konzentriert haben. Weil er, tut mir leid, Sophie, tut mir leid, manchmal ist es weg. Ich bin ja auch schon 70. Dass wir uns auf ihn konzentrieren. Auf ihn alleine, weil er der Herr ist. Okay, jetzt wird's lustig. Letzter Vers für heute. Darum nehmt einander an. Darum nehmt einander an. Gleich wie auch Christus uns angenommen hat. Zur Ehre Gottes. Und das wünsche ich mir für diese Gemeinde. Dass wir uns einander annehmen, dass wir uns einander lieb haben, dass wir uns einander stehen lassen können, wie wir sind. Und wir sind manchmal verquert. Wenn ich da jemanden höre, der immer wieder dasselbe bitte. Aber das sage ich nicht. Warum? Weil das wäre unfair ihm gegenüber. Oder einer stört mich mit seiner Lautstärke. Dann gehe ich nicht. Ist auch ein bisschen leiser. Aber ich weiß, dass Gott ein Gott der Ordnung ist und dass Gott in seiner Langmut uns befähigt, miteinander klarzukommen und dass einem jeden seine Gabe geben macht und dass wir das lernen dürfen, mit diesen Gaben verantwortungsgemäß und in aller Liebe miteinander umzugehen. So, Vater, ich habe viel geredet, tut mir leid. Und ich möchte den Gottesdienst gerne beenden, Herr, oder dass die Predigt beenden, Herr. Ich danke dir, dass du der Geber aller Gaben bist, Herr, und dass du weißt, was wir brauchen, dass du uns herausforderst, Herr, aber nicht überforderst. Dass du weißt, wo wir mit Menschen reden können. Dass du weißt, wie wir miteinander klarkommen. Dafür danke ich dir, Vater Gott. In Jesu Namen. Amen. Amen.